Was bedeutet für dich Leidenschaft? Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du den Begriff hörst und wenn du für dich überlegst, was es für dich bedeutet. Leidenschaft, so, dann denke ich meistens zuerst an Leistungssportler. Mich beeindruckt das zutiefst, mit was für einer Leidenschaft Leistungssportler ihr Ziel verfolgen. Was sie einsetzen, auf was sie verzichten, was sie opfern, was sie aufgeben, um ein ganz gewisses Ziel zu verfolgen und wirklich Erfolg zu haben. Sie lassen sich vorschreiben, wie viel Schlaf sie zu nehmen haben, was sie zu essen haben und was nicht. Sie kriegen Trainingspläne sogar noch für ihre Freizeit, um fit zu bleiben, um wirklich das eine Ziel zu verfolgen. Erfolg zu haben, die Besten zu sein. Und da denke ich mir, was für eine Leidenschaft. Was für eine Leidenschaft, wenn Menschen so diszipliniert und so voller Hingabe ein Ziel verfolgen. Und dafür bereit sind, alle eigenen Bedürfnisse und das, was sie vielleicht sonst gerne machen würden, zurückzustellen. Wegen dieses einen übergeordneten Ziels. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Und denke ich mir so, im Vergleich zum Leistungssportler, mein lieber Mann, da habe ich noch einiges zu lernen. Dass ich sagen kann, Mensch, dafür wache ich nachts auf, bin sofort hellwach, bereit, alles zurückzustellen, auf alles zu verzichten, mir sagen zu lassen, wie ich zu leben habe, um ein Ziel zu verfolgen. Ja, ich möchte ein Ziel verfolgen, aber ob es denn gerade so extrem sein muss? So leidenschaftlich? Die Frage ist, was ist eigentlich mit Leidenschaft? Und was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Ich erinnere mich an ein Seminar, ein Gabenseminar, Dienstseminar. Das ist ein Workshop, ein Seminar, wo es darum geht, zu entdecken, was mache ich eigentlich besonders gerne? Was ist so meine Leidenschaft? Wofür brennt mein Herz? Zu entdecken, welche Fähigkeiten sind in mich hineingelegt, welche Gaben hat Gott mir gegeben. Und wir haben in einer anderen Gemeinde, das war nicht in dieser, dieses Seminar durchgeführt und kamen dann zu dem Punkt, wofür brennt dein Herz, wofür schlägt dein Herz? Und auf einmal, es war nicht so ein großer Kreis, vielleicht 10, 12 Leute, fing eine Frau an zu weinen. Es war ein Kreis mit einer großen Offenheit, wir hatten einige Abende schon, und sie fing an zu weinen. Und sagte dann, ich weiß nicht, was meine Leidenschaft ist. Ich weiß nicht, wofür mein Herz schlägt. Ich kämpfe in meinem Alltag mit so vielen Dingen. Ich kämpfe gegen Überforderung. Ich kämpfe dagegen an, dass meine Beziehung nicht kaputt geht. Ich fahre meine Kinder 6-mal in der Woche irgendwo hin. Ich funktioniere nur noch. Die Frage, wofür brennt mein Herz, was will ich eigentlich, darf eigentlich gar nicht mehr vorkommen. Oder ich habe sie mir verboten. Und es ist so überlagert alles. Es ist so überlagert, dass ich gar nicht mehr weiß, wofür eigentlich mein Herz schlägt. Und es war dann in der Gruppe eine ziemlich große Betroffenheit. Und dann kann man nicht sagen, nur Kopf hoch, nur Mut, es wird schon wieder, alles wird gut. Nein, das ist etwas, was auch zutiefst bewegt. Und vielleicht geht es dir ja vielleicht heute Morgen ähnlich. Vielleicht denkst du, ich kämpfe gegen so viele Dinge an oder ich kämpfe mit so vielen Dingen in meinem Leben, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was eigentlich meine Leidenschaft ist. Ich kämpfe auch gegen Überforderung. Ich kämpfe vielleicht gegen Minderwertigkeitskomplexe. Ich kämpfe damit, dass mein Alltag irgendwie funktioniert. Ich kämpfe gegen die immer stärker werdenden Erwartungen meines Chefs oder meines Betriebs oder meiner Familie oder viele anderer. Ich kämpfe und kämpfe und kämpfe und habe jegliche Leidenschaft verloren. Eigentlich ist meine Leidenschaft nur noch auszusteigen, raus, weg. Was muss passieren, damit du Leidenschaft findest für etwas, für das sich wirklich zu leben lohnt? Wo du denkst, dafür möchte ich alles investieren, vielleicht ähnlich wie ein Leistungssportler, diszipliniert sein und mein ganzes Leben dafür einsetzen. Ich werde heute Morgen jetzt nicht so 7 Schritte aufzeigen, wie du deine Leidenschaft wiederfindest. Und dann hat jeder heute Morgen am Ende des Gottesdienstes seine ganz persönliche Leidenschaft gefunden. Wir steigen eher heute ein in eine Predigtreihe. 4 Gottesdienste wird die umfassen, in der es tatsächlich darum geht, leidenschaftlich zu leben. Leidenschaftlich zu leben. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwie mach mal, tu mal, das musst du machen, den Knopf musst du drücken, sondern es geht darum, Gottes Leidenschaft neu in den Blick zu bekommen. Sich berühren zu lassen, dass vielleicht du dich berühren lässt von der Leidenschaft, die Gott hat. Und nicht wieder irgendwas tun, irgendwas machen, sondern in die Nähe Gottes zu kommen. Und sich berühren und anstecken zu lassen von dem, wofür Gottes Herz brennt. Nächste Woche werden wir einen Kindersegnungsgottesdienst hier haben, der ist ausgespart. Da haben wir einen Familiengottesdienst hier. 6 Kinder werden gesegnet, aber am 14. und Karfreitag und Ostern geht es um diese Leidenschaft Gottes. Um die Passion Gottes. Und Passion heißt nichts anderes als Leidenschaft. Das, wofür mein Herz brennt und wofür Gottes Herz brennt. Und wenn wir uns Gott anschauen, Jesus anschauen, den Sohn Gottes, und gucken, wofür lebt er, was bewegt ihn, dann bekommen wir nicht nur eine Ahnung von dieser Leidenschaft, sondern kommen wirklich in Berührung mit dieser Leidenschaft Gottes. Und die macht was mit uns. Und das ist aber auf der anderen Seite auch keine Leidenschaft, die uns einfach so ruhig im Stuhl sitzen lässt und denkt, ja, hören wir mal ein bisschen was zur Leidenschaft an, ist ganz nett und möglich nicht an uns rankommen lassen, sondern das ist eigentlich eine wilde Leidenschaft. Hier ist das Bild vom Feuer. Das ist etwas, was etwas mit uns macht. Ist auch eine verstörende Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die durcheinander bringt. Wer gerne alles weiter so hätte, wie es bis jetzt war, der kann gerne nach Ostern wiederkommen. Aber es geht um diese Leidenschaft Gottes, die uns bewegt, die auch manches auf den Kopf stellt oder vielleicht von Kopf auf die Füße, die uns ärgert, wo wir manchmal sagen, da bin ich jetzt gar nicht mit einverstanden. Also mir geht es manchmal so, wenn ich mit dieser Leidenschaft konfrontiert werde, dass ich manchmal richtig sauer bin. Und ich merke, da ist so ein Abstand zwischen dem, was mich bewegt und was Gott bewegt. Und ich möchte, dass es zusammenkommt. Und ich lade uns ein, dass wir uns neu berühren lassen von Gott. Und ich möchte einsteigen mit einer Begebenheit, in der Jesus gerade einige völlig irritiert. Jesus ist mit seinen Jüngern und mit einigen seinen Jüngern unterwegs. Über was sie sich unterhalten haben, spielt jetzt keine Rolle. Dann kommen sie auf so eine Kreuzung zu und sehen, da vorne ist eine Zollstelle. Und solche Zollstellen waren für die Jünger schon eine einzige Provokation. Zollstelle, da saßen Leute, in der Regel aus ihrem eigenen Volk, die mit den Römern zusammenarbeiteten und die Leute nach allen Regeln der Kunst abzockten. Sie hatten so eine Zollstelle gepachtet, mussten einen festgesetzten Betrag an die Römer abliefern, konnten aber dann an Zoll das einnehmen, was sie sich so überlegten, was sie wollten. Und wenn so einem Zollbeamten, kann man vielleicht sagen, so einem Zöllner, dein Gesicht nicht passte, dann kann das schon mal sein, dass es teuer wurde. Wenn du ihn vielleicht früher gemobbt hast in der Schule, dann war es ziemlich sicher, dass er jetzt Rache übte. Nach dem Motto, 1 Euro für die Römer, 1 Euro für mich. Du hast mich gemobbt, 1 Euro für die Römer, 10 Euro für mich. Dein Gesicht passt mir nicht, 1 Euro für die Römer, 20 Euro für mich. Und so ging das. Und das war kein Wunder, dass diese Leute nicht beliebt waren. Jesus geht also, nähert sich der Zollstelle. Und wahrscheinlich bei Petrus und den eher impulsiven Jakobus, Johannes, den Donnersöhnen, die dann sagten, lass uns da möglichst schnell vorbeiziehen, sonst platzt uns hier die Ader. Und Jesus geht auf diesen Mann am Zoll zu und sagt, folge mir nach. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus fast ausgeflippt ist und gedacht hat, Jesus, das kannst du hier nicht bringen. Das ist diese Menschen allein schon beim Hingucken eine einzige Provokation. Die ärgern uns permanent, die ziehen uns ab, die betrügen uns. Jeder weiß das, keiner kann was machen, weil die Römer es zulassen. Und die sollen in unser Team kommen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Können wir uns nicht, oder kannst du dir nicht Leute aussuchen, die wir mögen, du mögst und vor allen Dingen, die wir mögen? Es muss doch eine homogene Gruppe sein, dieses Team. Es muss doch irgendwie aus Leuten bestehen, die aus unserem Freundeskreis kommen, die uns sympathisch sind, mit denen die wir nachmittags zum Kaffee trinken einladen oder mit denen wir abends ein Trinken gehen oder sonst irgendwas unternehmen können, aber doch nicht so einen. Und vielleicht haben sie gehofft, naja, dieser Matthäus, wie er heißt, bleibt sitzen und denkt, sag mal, jetzt geht's auch, folge mir nach, soll das denn? Aber das Gegenteil passiert. Dieser Matthäus steht auf und geht mit ihnen. Jetzt gehen die das schön zusammen. Petrus und Matthäus und sind wahrscheinlich noch völlig irritiert, weil das manchmal die Auswirkung der Leidenschaft Gottes ist. Dass sie irritiert, dass sie provoziert und Dinge macht, mit denen wir nicht einverstanden sind, die uns fürchterlich auf den Wecker gehen. Was aber Gottes Leidenschaft ist. Und das sind dann Dinge, die er uns zumutet. Die nächste Szene. Jesus ist bei Matthäus zu Gast mit ihm im Haus. Und Matthäus hat seine ganzen Freunde eingeladen. Ich glaube, das war eine ziemlich homogene Gruppe. Die bestanden nämlich aus lauter solchen Leuten. Die saßen jetzt da und feierten ein Riesenfest mit dem geklauten Geld der Leute. Und feierten das wahrscheinlich noch, dass sie die abgezockt haben. Wilde Party vielleicht. Lassen sie es gut gehen, genießen ihren Reichtum, während die Armen da nichts mehr haben, weil sie abgezogen worden sind. Und feiern und essen und Jesus mittendrin. Und die Jünger auch. Ich weiß nicht, ob Petrus irgendeinen Bissen runtergekriegt hat und dachte, ich soll da in das Haus gehen? Ich soll dort in das Haus gehen zu so einem Unreinen, der sich mit Unreinen, also mit Nichtjuden, mit Heiden abgibt. Ich soll daran, das mache ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus gesagt hat, doch Petrus, du folgst mir nach. Wir gehen dahin und du kommst mit. Und wir essen da. Und Essen ist ja nun wirklich im Orient so das Zeichen für Gastfreundschaft, wenn man miteinander isst, wenn man sich einladen lässt und sich zu Tisch setzt, ist das eine Ehre, dass man eingeladen wird und dass man die Ehre annimmt. Jetzt sitzt also Jesus da mit den ganzen Betrügern und ich kann mir vorstellen, dass auch noch einige Jünger sagten, Jesus, sag mal, du kannst doch nicht da einfach hingehen. Du hast noch nicht mal zu diesem Matthäus gesagt, kehr um. Du hast noch nicht mal gesagt, erst bevor ich hier einen Fuß über deine Schwelle setze, musst du mal das Geld zurückzahlen und musst du mal mir deutlich beweisen, dass du dein Leben ändern willst. Und jetzt einfach nur, weil der mit aufsteht und kommt, gehst du dort zum Essen. Das kann doch nicht sein. Doch, kann sein. Und Jesus sitzt also da und feiert kräftig mit dem geklauten, die Party, die finanziert ist mit dem geklauten Geld, und sitzt da mit Matthäus und seinen Freunden. Und dann gibt's einen Szenenwechsel. Dann kommen noch andere dort auf die Bildfläche. Pharisäer. Das waren die, die wirklich den Glauben ernst nahmen, die das Gesetz, das Alte Testament, sehr ernst nahmen und genau darauf achteten, dass keiner etwas tat, was über das Gesetz hinausgeht. Dass alles gut eingehalten wird, dass alles, was im Alten Testament steht, im Gesetz des Mose befolgt wurde. Und sie achteten darauf, dass ihre eigenen Gesetze, die sie als Schutz drumherum gebaut haben, auch noch beachtet wurden. Die kriegen das spitz und schleichen wahrscheinlich da irgendwie um das Haus des Matthäus rum. Sie würden niemals den Fuß da reinsetzen, um sich eben nicht unrein zu machen. Also wahrscheinlich so, wie Petrus dachte da eigentlich, Mensch, Kinder, jetzt ein Pharisäer sein, das wär's. Da wäre ich aus dieser Nummer raus. Dann müsste ich mich mit dieser Leidenschaft Gottes, mit der Leidenschaft von Jesus, die manchmal so krumme Dinger macht und auch so, naja, man weiß auch gar nicht, ob das so Gottes Wille ist, nicht auseinandersetzen und wäre nicht so mitgehangen, mitgefangen. Und die Pharisäer, ich weiß nicht, wie die das machen, vielleicht ist ein Jünger rausgegangen, irgendwie mal frische Luft holen, sagen jedenfalls, richte mal deinem Meister aus. Richte mal deinem Meister aus. Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Die stehen also draußen im Sicherheitsabstand und wollen Jesus zur Rede stellen und schicken dann Jünger vor. Und was sagt Jesus? Wahrscheinlich kommt der Jünger rein und sagt, Jesus, so quer durch den Raum, wie kannst du eigentlich nur mit Zolleinnehmern und Sündern essen, fragen die Pharisäer. Und Jesus, was antwortet er? Als Jesus das hört, sagt er zu ihnen, nennt Matthäus und seine Freunde nicht Sünder, das könnte ihre Gefühle verletzen. Nee, das sagt Jesus eben nicht. Manche schütteln so ganz vorsichtig mit dem Kopf, ganz vorsichtig. Jesus sagt das nicht. Sie könnten eure Steuern erhöhen, sagt er. Sagt er auch nicht. Jesus sagt, als er das hörte, erwiderte er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Klingt gut. Aber wenn wir uns mal versetzen in die Lage des Matthäus, dann denkt man, sag mal, geht's noch? Vielleicht ist dem Matthäus gerade ein Stück von der Lammkeule im Hals stecken geblieben. Jesus, habe ich das richtig gehört? Du nennst mich und uns krank? So sagst du uns hier die Kranken hier. Vielleicht macht Jesus noch nur eine ausladende Bewegung. Die Kranken, die brauchen den Arzt. Auch nicht besser als mit Sünder. Als sie Leute Sünder zu nennen. Die Kranken brauchen den Arzt. Jesus hat eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft für Menschen. Eine Leidenschaft für Menschen, die krank sind. Und vielleicht sagt Matthäus, Mensch, Jesus, du nennst uns krank. Und Jesus sagt, genau, ich nenne euch krank, weil du bist krank. Du betrügst Menschen. Du lebst von geklautem Geld, du ziehst Leute ab, du bist krank. Und ich möchte trotzdem, dass du mir nachfolgst. Ich möchte trotzdem, dass du mir nachfolgst. Da ist also beides. Jesus sagt nicht, naja, bloß keine Gefühle verletzen. Und naja, und ich meine, man kennt ja auch seinen Hintergrund und seine schwierige Kindheit. Und es war wirklich auch schwer. Und was er alles so durchgemacht hat, dann kann auch gar nicht anders als so leben. Sondern er sagt, ja, du bist krank. Ich möchte aber, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du bei mir bist. Und ich möchte bei dir sein. Und dann lässt er den Pharisäern ausrichten. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus nennt also Matthäus und seine Kumpels krank und Sünder. Und vielleicht kriegen die Schnappatmung oder sind irritiert. Die Jünger denken vielleicht, ja, darauf haben wir gewartet. Jetzt geht's endlich mal zur Sache. Es kann ja auch so nicht weitergehen. Wir sind ja immerhin schon eine Stunde hier und es ist immer noch keine Lebensveränderung passiert. Jesus sagt, ich bin für die Kranken da. Und für die Sünder. Und ihr, die ihr da draußen steht und genau das Gesetz kennt. Ihr müsstet eigentlich diese Worte kennen, die in Hosea 6, Vers 6 stehen. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und als die Pharisäer das hören, sind sie, glaube ich, ziemlich getroffen, weil das Wort kennen sie sehr wohl. Und sie opfern ja auch immer ständig, ganz kräftig und alles wird eingehalten, ganz regelmäßig. Jedes Opfer wird dargebracht. Aber mit der Barmherzigkeit haben sie es nicht so. Und diese Barmherzigkeit auch von Jesus ist nicht eine, die sagt, Schwamm über alles. Seit ich da bin, gibt's keine Sünde mehr. Seitdem gibt's nur noch Barmherzigkeit. Es ist also beides nebeneinander. Da ist diese Klarheit und diese Wahrheit, dass Sünde in ihrem Leben ist. Und dass da einer ist, der sie annimmt und trotzdem liebt. und der sie nicht verurteilt und nicht festlegt auf das, was sie tun und sie nicht auf ihre Sünde festlegt und nicht sagt, ich identifiziere dich mit deiner Sünde und das ist alles, mehr denke ich nicht. Jesus fordert die Pharisäer heraus und sagt, euer ganzer Opfer nützen nichts, wenn ihr nicht Barmherzigkeit lernt. Wenn ihr nicht lernt, dass Sündersein nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass es darüber hinausgeht und dass die Kranken und die Sünder Rettung und Hilfe und Befreiung und Aufleben brauchen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und das erleben Matthäus und seine Kumpels, als Jesus mit ihnen ist und da diese ganzen vorgegebenen Etikette bricht und sich zu den Sündern setzt und sie und ihn in mehr sieht als nur den Sünder, sondern geliebte Menschen Gottes, die Gnade brauchen. Und dafür ist es wichtig, Sünder Sünder zu nennen und trotzdem mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, so wie Gott es in Jesus tut, sie nicht zu verurteilen, sich nicht von ihnen fernzuhalten, sich die Finger nicht schmutzig zu machen. Das ist Gottes Gnade. Es gibt noch ein sehr emotionales Beispiel in der Bibel, wo das ganz deutlich wird, wo wieder mal die Pharisäer und einige Schriftgelehrte eine Frau beim Ehebruch erwischt haben und sie zu Jesus bringen und warten, bis Jesus offensichtlich im Tempel ist, weil sie sagen, wenn wir diese Frau nah am Tempel bringen, dann müsste es ihm eigentlich aufgehen, dass der Tempel, wo das Wort Gottes ist, wo Gott sitzt, wo Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, was man mit so einer Frau machen muss. Sie schleppen also die Frau zu Jesus und sagen, Jesus, die Frau ist beim Ehebruch erwischt worden. Und laut Gesetz, und du kommst ja direkt aus dem Tempel, du weißt ja, was das Gesetz ist, gibt es nur einen einzigen Weg, wie man mit solch einer Person umgeht. Steinigen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und was sagt Jesus? Die Frau steht da. Okay, ist in Ordnung. Los, nehmt euch die Steine, werft los. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau entsetzt ist, dass und in Panik verfällt und denkt, meine Güte, jetzt, das war mein letztes Stündchen, es ist vorbei. Und Jesus sagt, übrigens, einen Moment noch. Bevor ihr loslegt mit dem Steinigen, so nach dem Gesetz des Mose, derjenige, der von euch keine Sünde hat, der darf anfangen. Und dann dürfen alle anderen hinterher. Und dann fängt Jesus an, in den Sand zu schreiben und viele Gelehrte haben sich überlegt, was schreibt er denn da bis heute? Vielleicht hat Jesus aufgeschrieben, die werden sich ihr Leben lang Gedanken machen, was ich hier hinschreibe. Jedenfalls schreibt er in den Sand und als er wieder aufguckt, ist keiner mehr da. Kein Mensch mehr da. Und was sagt Jesus zu dieser Frau? Es ist okay. Ich bin okay, du bist okay. Es ist alles okay. Das sagt er nicht. Er sagt, verabschiede dich von deinem sündigen Leben. Verabschiede dich von deinem sündigen Leben. Er sagt eigentlich, sündige nicht mehr, aber das ist das Gleiche. Sündige nicht mehr, da könnte mir jemand sagen, sündige mich, und würde ich sagen, Jesus, dieser Satz ist mir ein bisschen einfach. Wie denn? Wie denn? Und er sagt also, verabschiede dich von deinem sündigen Leben. Eigentlich sagt er, kehr um. Und dann fragt er, hat dich keiner verurteilt? Sagt sie, nein, keiner. Und dann sagt er, ich verurteile dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Jesus wäre der Einzige gewesen, der berechtigt gewesen wäre, Steine zu werfen. Tut er aber nicht. Also, was Jesus hier tut, er sagt, du bist schuldig. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber er sagt, ich verurteile dich nicht. Vielleicht ist es irritierend, weil wir kennen das aus unserem Leben, unserer Gesellschaft nur so. Bist du schuldig, wirst du verurteilt. Bist du nicht schuldig, wirst du nicht verurteilt. Wie kann das denn sein, dass jetzt jemand schuldig ist und nicht verurteilt wird? Das ist Gnade. Gottes Leidenschaft für Menschen, die schuldig sind. Gottes Leidenschaft für dich und für mich. Er sieht unsere Schuld, er sieht unser Versagen, er sieht unseren Kampf und unseren Krampf und er sieht, wie wir immer es wieder nicht bringen und sagt, ich verurteile dich nicht. Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Helmut Thielicke hat mal einen ganz hervorragenden Satz gesagt. Ein ehemaliger Theologe, der hat während der Zeit des Naziregimes gelebt, auch und später noch. Jesus ist einer, der alles von mir weiß und trotzdem nicht irre wird an mir, sondern der mir sagt, ich leide mit dir, wenn du an dir selber leidest. Das ist der Trost, der uns zugesprochen wird. Ich bin durchschaut, aber ich bin von einem Liebenden durchschaut. Wir sind durchschaut. Und Jesus sagt, wir sind schuldig. Auch wenn wir es viel lieber hätten, dass wir sagen, andere sind schuld. Und schuldig, das will ich doch nicht so gerne sein. Ich finde schon einen Grund, dass die Dinge, die ich so gedreht habe und mein Lebensstil oder das, dass andere dann schuld sind. Nein, Jesus sagt, nee, das, in diesen Weg, kann ich nicht mitgehen. Du bist schuld, aber wenn du zu mir kommst, werde ich nicht nur sagen, Kopf hoch, es wird schon wieder, sondern ich nehme dir die Schuld weg. Und es wird alles gut. Ich werde dich mit meiner Gnade beschenken, überschütten, weil das meine Leidenschaft ist, sagt Jesus, weil dafür mein Herz brennt, weil ich dafür alles gebe, weil ich dafür mein Leben gebe, weil ich dafür Menschen begegne, weil ich möchte, dass jeder das weiß. Dass die Schuld nicht das ist, was das Letzte ist. Dass das Versagen, der Kampf, die fehlende Leidenschaft nicht das ist, was das Letzte ist, sondern dass es mehr gibt. Freiheit. Befreiung. Es gibt in Lukas 4, die Verse 18 bis 19, ein Zitat, das Jesus am Anfang seines Wirkens, seines Lebens hier auf der Erde bringt, aus Jesaja 61. Und da ist so, die ganze Leidenschaft kommt da nochmal raus, die Leidenschaft Gottes. Und das, was das für uns bedeutet, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Jesus begegnen, dort heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Vielleicht kämpfst du mit dir, mit deinem Versagen, mit deiner Opferrolle, in die du immer wieder reingerätst. Eigentlich willst du gar nicht da rein, aber es ist auch so angenehm, wenn andere schuld sind. Hier möchte Jesus dich mit der Gnade Gottes berühren, in Verbindung bringen. Und in der Beziehung mit Jesus kommst du in Berührung mit dieser Gnade, mit dieser Leidenschaft Gottes für dich. Dieser Leidenschaft Gottes, die er zu unserem Vorteil schickt und schenkt. Zu deinem Vorteil, zu deinem und zu deinem und zu deinem. Und er sagt, dein Leben kann neu werden. Wenn du gefangen bist, in Schuld, verstrickt, in schwierige Beziehungen, Beziehungszerbruch, ich möchte dich befreien. Die Ketten lösen, die dich gefangen halten. Wenn du überhaupt keinen Durchblick mehr hast. Hier geht es um Blinde, die wirklich nicht sehen können. Aber wenn du völlig den Durchblick verloren hast über dein Leben, nur noch am Rudern bist, eigentlich nur noch gelebt wirst, ich möchte dich frei machen, dass du siehst, was Gnade heißt und es erlebst. Nicht nur hörst im Gottesdienst, sondern erlebst nachher, morgen in deinem Alltag, was Gnade heißt. Und wenn du dich völlig unterdrückt fühlst oder dich vielleicht auch selbst unterdrückst mit hohen Erwartungen, mit den Dingen, die dir sämtliche Lebensmut rauben, Freiheit bringt Jesus. Und ein Jahr der Gnade des Herrn. Ich wünsche dir ein gnadenvolles Jahr, aber auch eine gnadenvolle Woche, in der du in Berührung kommst mit der Leidenschaft Gottes, dir Schuld zu vergeben, deine Füße auf weiten Raum zu stellen und zu erleben, Jesus beschenkt dich mit allem, was du zum Leben brauchst und darüber hinaus. Jesus irritiert auch da. Jesus bringt manches durcheinander in deinem Leben, aber das dient nicht dazu, um dich zu verwirren, sondern aus der Verwirrung wieder zurückzubringen. Und immer da, wo die Gnadenlosigkeit in unserem Leben herrscht, da irritiert es uns, wenn wir mit der Gnade Gottes konfrontiert würden, mit dieser ganzen Wucht dieser Gnade Gottes. Und ich wünsche dir in der kommenden Woche, dass du diese Gnade erlebst. Und ich wünsche dir, dass du antworten kannst, falls du noch kein Christ bist. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, mir ist mir alles ein bisschen suspekt mit der Gnade, habe ich von gehört, aber ich weiß nicht. Und ich kenne auch nicht so viele Christen, die kennen viel Gnadenlosigkeit, aber wenig Gnade. Vielleicht bist du auch in der Gemeinde groß geworden, aufgewachsen, wo eher das Gesetz im Vordergrund stand und weniger die Gnade. Dann wünsche ich dir, dass du dich einlassen kannst auf Jesus. Vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu. Und dass du es machst wie Matthäus, der auch nicht viel Ahnung hatte. Aber als Jesus sagte, komm und folge mir nach, ist er aufgestanden und Jesus nachgefolgt. Und vielleicht sagst du, und ich möchte das. Wenn Jesus zu mir sagt, komm und folge mir nach, möchte ich ihm nachfolgen. Amen.